Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Wir haben heute ein neues Format am Start. Genau, Finanzküche reacts oder reagiert. Gibt ja das große Thema Reaction-Videos auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist oder ob wir jetzt schon wieder aus der Zeit gefallen sind.
Ich glaube, die gibt es immer noch zuhauf.
Aufhänger für uns und Idee ist so ein bisschen, ja, dass wir auf aktuelle Geschehnisse auch eingehen wollen im Podcast. Und ein aktuelles, was so der Aufhänger auch so ein Stück weit ist, ist für heute das Rentenpaket 2, das jetzt quasi auf dem Weg ist, in Gesetz gegossen zu werden und beschlossen zu werden. Und ich glaube, nur noch die Hürde im Bundestag nehmen muss, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Aktuell könnte es sein, dass ich das Ganze nochmal verzögert, weil, glaube ich, einige FDP-Mitglieder angekündigt haben, nicht dafür zu stimmen. Und so groß ist die Mehrheit ja nicht, die dort da ist von der Koalition. Das bedeutet, es könnte sein, dass da nochmal knirscht und nochmal was umgemodelt wird. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, das werden wir heute besprechen, ist das Rentenpaket 2 der große Wurf, ja oder nein? Wir schauen es uns heute an und werden auch eigene Vorschläge machen. Vielleicht werden die ja nochmal aufgegriffen. Genau, das wäre der Plan für heute. Im ersten Schritt, Birgit, kannst du kurz vorstellen, was so die wichtigsten Punkte vom Rentenpaket 2 sind?
Genau, also ich habe mir den Regierungsentwurf von Ende Mai dieses Jahres angeschaut und da haben sie es ja erstmal alles schön strukturiert, was das Problem und die Ziele sind und welche Lösung sie dann auch parat haben. Ziel ist auf jeden Fall schon mal, das Rentenniveau stabil bei 48% zu halten, langfristig. Und dann natürlich das Ganze auch finanzierbar zu gestalten. Als Lösung haben sie sich dann ja das sogenannte Generationenkapital ausgedacht. Das heißt, ja, es soll über mittels einer Stiftung Geld in den Kapitalmarkt investiert werden, um ja genügend Kapital aufzubauen im Laufe der Jahre, um ja, dann von den laufenden Renditeeinnahmen, Dividendenwertentwicklung das Rentensystem stabil zu halten. Gleichzeitig, parallel dazu, sollen aber auch der Rentenbeitrag steigen oder der Beitragssatz soll auch steigen, schrittweise. Ich muss mal schauen, also spätestens 2045 sollen es dann 22,3% sein. Genau, ab 2028 soll dann schon die erste Erhöhung kommen, genau, auf 20%.
Ja. Also wir haben Step auf 20% 2028, Step auf 22% 2030 und dann die Obergrenze, die dort im Raum steht, sind dann 22,3%, welche dann stabil gehalten werden sollen. Gemessen am heutigen Beitragssatz von 18,6% ist das doch schon ein ordentlicher Sprung. Mhm. Wir sind, glaube ich, da bei 3,7%.
Ja.
Richtig?
Ja,
3,7%. Wenn es 0,1 falsch sein sollte, genau. Dann steinigt mich, genau. Also 3,7% Beitragssatzsteigerung bis 2035 und 2028 geht schon mal ein größerer Sprung auf 20% hoch. Herausforderung ist jetzt halt, dass meine Eltern in Rente gehen,
ja,
und auch die Eltern vieler anderer Menschen.
Meine
und
sind schon.
Das Hauptproblem ist, dass auch Menschen in Rente gehen, die keine Kinder haben. So, also wir haben, wird ja schon Jahre diskutiert, wir haben jetzt das Thema, dass wir bald viel mehr Rentner haben als vorher und weniger Beitragszahler. Und dort ist jetzt die große Aufgabe oder Frage, wie das eben gelöst werden soll. Die Antwort ist hier mit dem Rentenpaket im Großen und Ganzen Nummer 1 Beitragssteigerung und Nummer 2, um die Beitragssteigerung abzufedern, ein Generationenkapital, Schrägstrich Aktienrente umgangssprachlich. Wo soll das herkommen, das Generationenkapital?
Genau, das hat sich die Regierung natürlich auch überlegt. Zum einen sollen dafür jährlich Darlehen aufgenommen werden, anfänglich von 12 Milliarden Euro, jährlich dann immer 3% mehr. Und gleichzeitig sollen Vermögenswerte aus dem Bundeshaushalt dafür vereinnahmt werden. Was dann natürlich einmal heißt, das Vermögen steht dann nicht mehr dem Bundeshaushalt zu, aber ebenso stehen eben auch nicht mehr die Einnahmen über dieses Vermögen dem Bundeshaushalt zu, sondern das geht dann auch an die Stiftung. Und die Stiftung soll dann eben dort davon profitieren.
So, also wir haben einmalig quasi eine Belastung vom Bundeshaushalt, wenn du so möchtest, für die Eigenmittel. Und dann ist die Grundidee, dass Darlehen aufgenommen werden. Dafür müssen wir natürlich am Kapitalmarkt wieder Zinsen zahlen. Und die Idee ist, dass dann mit den aufgenommenen Darlehen höhere Erträge erwirtschaftet werden, als Zinsen gezahlt werden auf die Staatsanleihen, die wir dann dafür ausgeben. wir investieren quasi auf Pump, wenn du so möchtest.
Ja.
Anders als jetzt zum Beispiel der, wenn wir uns diese norwegischen Staatsfonds oder so anschauen, die lassen ja da vor allem Einnahmen aus Öl und aus quasi ihrem Ölgeschäft dort reinlaufen, Ölgasgeschäft und dann sind das quasi Eigenmittel, wenn du so möchtest, und wir nehmen aber Kredit dafür auf, weil wir eben keine Pipeline haben, wo wir Öl rauspumpen und sie dann verkaufen, sondern wir kaufen das aus der Pipeline raus. Da ist also so ein Unterschied. Bei uns ist größtenteils kreditfinanziert, bei anderen Staatshaushalten eher nicht, so, die wir schon besprochen haben. Und nächste Frage, die sich dann natürlich aufdrängt, wie viel Geld fließt da insgesamt rein und ist das, welche Bedeutung hat das gemessen an den Gesamtausgaben für die Rente?
Genau, also grundsätzlich ist der Plan, dass bis 2036 ein Kapital in Höhe von 200 Milliarden Euro erreicht werden soll. Und dann eben dieses Kapital soll dann jährlich Ausschüttungen in Höhe von 10 Milliarden Euro bringen.
Ja.
Also quasi eine Nettorendite von 5%, falls ich mich jetzt nicht verrechnet habe, um dann mit diesen 10 Milliarden Euro, genau, das soll dann eben in die Rentenversicherung geschossen werden, um, wie gesagt, das Rentenniveau stabil zu halten und die Beiträge dann eben auch auf dem hohen Niveau, späteren Niveau von 22,3% zu halten.
Ja, für alle, die jetzt sagen, hey, wir spekulieren dann am Aktienmarkt mit dem Geld der Rentner, wir müssen das mal ins Verhältnis setzen. Bundesausgaben für die Rente werden, glaube ich, irgendwo bei 800 Milliarden liegen, so ungefähr. Und 10 Milliarden soll aus dem Generationenkapital kommen. Also wir sprechen da von einer 1,% Anteil an den Rentenauszahlungen, die dann über den Kapitalmarkt gestemmt werden. Nennen wir es mal homöopathischen Einstieg in die kapitalmarktgedeckte Rente.
Zumal es soll ja auch nicht an der Börse gezockt werden oder jegliches. Es werden ja dann auch Leute damit beauftragt, die natürlich gewisse Erfahrungen haben. Es werden bestimmte Grundsätze festgelegt, nach denen überhaupt investiert werden darf. Nachhaltigkeit wird eine Rolle spielen. Dann werden sicherlich bestimmte Relationen zwischen Aktien und Renteneinnahmen festgelegt werden. Also es wird jetzt kein Daytrading betrieben, um in irgendwelche, weiß nicht, um in den Bitcoin zu investieren.
Die Anlagerichtlinien haben wir noch nicht gelesen.
Nee, aber also es gibt ja auch schon diesen Fonds, den Kenfo. Das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung.
Ja.
Die sollen dann auch erstmal für die ersten paar Jahre die Aufgaben übernehmen für das Generationenkapital, bevor es dann diese Bundesstiftung gibt. Die Generationenstiftung soll es, glaube ich, dann auch heißen.
Ja.
Und die machen das ja auch schon seit vielen Jahren. Da kann man auch sehr transparent wirklich auf der Seite gucken, was genau gehört jetzt zum Anlageportfolio, was für ein Vermögen ist da drin und genau nach welchen Prinzipien die investieren. Und ich denke mal, so ähnlich wird es dann auch mit dem Generationenkapital aussehen.
Ja. Also was gefällt ist, dass die deutsche Rentenversicherung wirklich so einen kleinen Umschwenk macht. Das heißt, wir werden zum ersten Mal dann nennenswerte Rücklagen haben in Form von Kapital, das dann wirklich da ist. Aktuell ist ja was 0,2 oder 0,3 Monatsbeiträge als Rücklage da, damit das Konto nicht auf Null läuft, wenn sich mal Zahlungen verzögern, keine Ahnung. Das soll übrigens auch von 0,2 auf 0,3 Monatsausgaben erhöht werden. Verrückt. Das ist ja Steigerung um 50%. Genau, also da haben wir auch noch so einen kleinen Mini-Posten, der im Rentenpaket 2 mit drin ist. Ich glaube, das heißt Nachhaltigkeitsrücklage oder sowas. Ich habe es gerade nicht ganz im Kopf.
Ich glaube, ja.
Ich gucke gerade noch mal, ob ich die Seite finde. Weitere Regelungen, also wir verlinken auch den Link hier, wo das alles dargestellt ist und wo ihr auch quasi den Entwurf findet. Und da seht ihr auch die wichtigsten Punkte dann quasi auf einen Blick, wenn ihr euch das noch mal anschauen wollt. Genau, findest du jetzt hier gerade nicht auf den ersten Blick, aber es gibt so eine Nachhaltigkeitsrücklage, damit eben das Konto nicht auf Null läuft und diese, glaube ich, von 0,2 auf 0,3 Monatsbeiträge angehoben werden. Ist ja aber nur eine Randbemerkung. Hauptthema ist wirklich diese Beitragssatzsteigerung, dass es dann auf 22,3% oder sowas gehalten werden soll und das Generationskapital dann eben genutzt werden soll, um die Beiträge konstant zu halten. Problematisch ist natürlich diese, man kann schon sagen, ist schon wirklich eine ordentliche Beitragssatzsteigerung von 18,6, 3,7% hoch. Das ist, wenn man es jetzt isoliert betrachtet, denkt man, okay, das geht, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch andere soziale Systeme vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Das bedeutet, die gesetzliche Krankenkasse da stehen wir vor demselben Problem.
Ja.
Wir werden auch dort immer mehr Leistungsempfänger haben, die immer mehr Ausgaben produzieren. Ich glaube, wir hatten jetzt schon dieses Jahr eine fette Überraschung. Keiner hat es auf dem Schirm gehabt. Plötzlich mehrere hunderttausend Euro mehr Pflegebedürftige, nicht mehr hunderttausend, sondern mehrere hunderttausend Menschen, die Pflege brauchen, als gedacht. Und keiner kann sich erklären, warum das so ist. Wird jetzt wohl, ja, die ersten Babyboomer kommen jetzt halt in die Pflegesituation und die Rentner sind ja immer noch da, die Pflege brauchen. Das ist ein doppelter Effekt, mit dem hat keiner gerechnet. Völlig überraschend sind die pflegebedürftigen Menschen aus dem Himmel gefallen.
Ja.
Das sollte einem schon zu denken geben, wenn man von solchen Entwicklungen überrascht ist, weil Demografen haben wir, glaube ich, einige beschäftigt. Und da sollte sowas eigentlich absehbar sein. Und das zeigt aber schon, diese Pflegenden, die kriegen ja dann irgendwie Geld aus der Pflegekasse.
Mhm.
So. Das muss irgendwie bezahlt werden und die werden auch immer mehr Gesundheitsausgaben logischerweise haben und das muss auch bezahlt werden und das eben von immer weniger Beitragszahler. Das heißt, wir dürfen uns nicht nur darauf einstellen, dass die Rentenausgaben steigen werden für die Beitragszahler, sondern zum Beispiel auch Ausgaben für die gesetzliche Krankenversicherung. Und wenn wir von ähnlichen Dimensionen ausgehen, können wir dann insgesamt sagen, Rente steigt um 3,7, Krankenkasse vielleicht nochmal um 3%, sind wir schon bei 6,7%. Und ich glaube, wenn jetzt jemand plötzlich, rund mal auf 7% weniger Lohn hat, dass das vielen schon auffallen wird. Dürfen wir jetzt nicht vergessen, dass auch steuerrelevant, zahlst ein bisschen weniger Steuern, weil du es von der Steuer absetzen kannst, die ganzen Ausgaben. Aber das ist dann auch nur so eine milde, ein halb weinendes Auge oder lachendes Auge dann in dem Sinne.
Schön.
Das bedeutet, und was man hier ganz klar sehen kann, ist, dass die Hauptlast in dem Sinne wird auf die, also aus meiner Sicht, weiß nicht, wie du das siehst, auf die Beitragszahler dann doch umgewälzt. Und das Generationskapital ist eher so für mich so ein, wenn man es jetzt von der Größe auch anschaut, Augenwischerei.
Ja.
So, also da, wenn die jungen Leute beruhigt, ja, wir bilden ja Rücklagen für später, damit es nicht so weit steigt. Aber am Ende soll, glaube ich, das Generationskapital, ich glaube, steht ja auch ein Papier drin, dämpft den Beitragsanstieg um 0,5% oder sowas.
Ja.
So. Also das ist ja dann auch, dafür haben wir jetzt über die nächsten Jahre ja jedes Jahr x Milliarden weniger, die wir im Staatshaushalt stehen haben. Wir können die Kredite ja auch für was anderes aufnehmen oder wir können damit Infrastruktur oder sonst irgendwas hochziehen. Das wird alles fehlen. Also ob das der große Wurf ist, würde ich persönlich in Frage stellen. Wie siehst du das?
Sehe ich eigentlich genauso. Also es ist ja, also es gibt einiges auch, was man darin kritisieren kann. Also ich finde es auch nicht langfristig gedacht. Und ich, also man könnte doch auch statt 12 Milliarden pro Jahr Darlehen aufzunehmen, könnte man ja ganz andere Sachen mit dem Geld machen. Aber dafür sind dann keine Darlehen wieder da, weil wir ja die Schuldenbremse haben. Gleichzeitig dann Vermögen aus dem Bundeshaushalt wegzunehmen, Vermögen, was ja auch selber Rendite erwirtschaftet, das fällt ja dann auch weg.
Ja.
Also fehlen ja dann auch langfristig Einnahmen vom Bund und die sollen dann aber ausgeglichen werden, indem das Generationenkapital dann Rendite erwirtschaftet.
Wobei der größte Teil ist ja wirklich dann die Darlehensaufnahme. Die Eigenmittel machen da den kleineren Baustein, so wie ich es verstanden habe.
Ja, das sind dann insgesamt nur 15 Milliarden, die da kommen sollen.
Genau. Also die Grundidee ist gut, also dass man wirklich sagt, okay, man baut da wirklich einen Kapitalstock auf und stellt das auf zwei Beine. Das eine ist das umlagegedeckte Bein. Und das andere ist das kapitalgedeckte Bein, aber die Verteilung liegt halt, gutes Prozent der Beitragszahlungen, also der Rentenzahlung wird dann von dem kapitalgedeckten Bein gestellt und 98, irgendwas von dem umlagegedeckten Bein. Also das ist von der Lastenverteilung dieser beiden Beine steht der Mensch oder steht das die Rentenauszahlung ziemlich schief immer noch.
Ja, und es ist für mich eigentlich nur noch ein weiterer Hinweis, dass eigentlich überhaupt gar kein Interesse daran besteht, das komplette Rentensystem mal von oben bis unten auf den Kopf zu stellen. Also immer wird ständig nur versucht, hier mal eine kleine Schraube zu drehen, da mal noch Geld reinzuschießen, hier Geld locker zu machen. Die Renten sind sicher, wir können es alles finanzieren und dann plötzlich doch nicht. Anstatt wirklich mal von Grund auf zu überlegen, was ist ein wirklich nachhaltiges Rentensystem für Deutschland? Und das wäre ein Rentensystem, was eben nicht nur ausschließlich auf Umlage beruht. Also ich meine, den demografischen Wandel, sehr, seit ich denken kann, habe ich davon gehört und es hat ja schon viel früher angefangen. Ja. Also es ist jetzt auch nichts Neues, womit wir konfrontiert werden. Und dass es da eine geburtenstarke Generation gab, die selber nicht so viele Geburten produziert hat, ist ja auch was man in jeder zweiten Statistik lesen kann. da mal wirklich zu gucken, womit wir nachhaltig oder langfristig auch klarkommen werden können. Weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann, das wird ja auch nicht so bleiben. Also ich denke auch, dass vor 2045 wird es wieder irgendwelche Reformen geben, die dann irgendwo auch wieder eine Schraube drehen werden, weil sie dann feststellen werden, so wie es gedacht ist, scheint es doch nicht zu funktionieren.
Ja, also das ist auch der Eindruck, der sich bei mir eigentlich, es ist kein neuer Eindruck, aber das ist das, was ich auch wahrnehme, ist so immer dieses, ja, wir machen da mal, wir haben ein bestehendes System und drehen da, wie du gesagt hast, eine kleine Schraube und hoffen da, dass es dadurch besser wird. Und jeder tut so aus seinem Wahlprogramm, tut er so einen Mini-Baustein, also der hat eine Idee, ich will kapitalgedeckt, FDP-Baustein haben. Und dann kommt man so ein bisschen entgegen und sagt, okay, wir machen hier ein bisschen was, da seid ihr zufrieden. Wir müssen nicht zu sehr zu hoch springen, um uns da zu bewegen. Und dann finden wir eben den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist aber nicht der Nenner, der irgendwie langfristig so eine sinnvolle Lösung für alle führt. Ich will aber den Podcast heute anders gestalten. Meckern können viele. Ich würde gerne konkrete Vorschläge mitgeben für die Diskussion. Genau. Habe mir gestern Abend, ich glaube 23 Uhr, habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut, ein paar Stichpunkte gemacht. Das ist jetzt, darf gerne vom Bundestag aufgegriffen werden und diskutiert werden, keine Ahnung. Wir haben ja uns schon verschiedene Rentensysteme angeschaut und dann gibt es ja aus verschiedenen Ländern, kann man sich verschiedene Sachen mitnehmen.
Ja.
Die erste Frage ist, die man, glaube ich, stellen sollte, was soll die gesetzliche Rente eigentlich leisten?
Ja.
Ist es ein leistungsgerechtes System oder ist es ein soziales System? So. Da es eine Sozialversicherung ist, wahrscheinlich eher ein soziales System mit Leistungsansätzen, leistungsgerechten Ansätzen, dass ich eben, wenn ich mehr einzahle, mehr Rentenpunkte bekomme und eine höhere Rente bekomme. Aber im Prinzip sieht man schon alleine durch die Bundeszuschüsse, dass da ein insgesamt ein gesellschaftlicher Ausgleich erfolgt. Also ich glaube, fast 100 Milliarden oder über 100 Milliarden kommen ja an Steuergeldern in die Rente rein, um da verschiedene Sachen zu finanzieren. Ich habe hier die Zahlen für, was ist das, 2023? Also September 2023 hat das hier, kann ich auch nochmal mit verlinken, von der Deutschen Rentenversicherung Bund, die haben es mal aufgeschlüsselt. Zuschüsse fürs Jahr 2023 aus den Bundesmitteln. 81 Milliarden allgemeine Zuschüsse zur Rentenversicherung, 81 Milliarden. Dann nochmal 5,2 Milliarden für Bundeszuschuss an die Knappschaft. An die Knappschaft überweise ich zum Beispiel, wenn ich einen Minijobber da habe oder Minijobberin. Erstattungen, Anwartschaften, Zusatzsysteme der DDR, 5%, 5,7 Milliarden. Beiträge für Kindererziehung, 16,8 Milliarden. So, also da fließen über 100 Milliarden, fließt schon an Bundeszuschüssen ins System rein. Das ist ungefähr ein Viertel der Gesamtausgaben der Rente, werden über Bundeszuschüsse gedeckt. Also hier sieht man schon, dass da so ein gesellschaftlicher Transfer stattfindet. Ich als Selbstständiger bin jetzt kein Mitglied der gesetzlichen Rente, finanziere aber trotzdem mit meinen Steuermitteln ein Viertel der Rente. Da werde ich den Schluss gleich nochmal zu diesem Gedanken drehen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, alle Erwerbstätige da reinzunehmen. Dann haben auch alle was von den Bundeszuschüssen.
Yep.
Und es würde vielleicht die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz dann auch dieser Zuschüsse erhöhen, wenn alle was davon haben. Weil ich finde es jetzt nicht so lustig, dass ich da ein System finanziere, wo ich nicht Mitglied bin. Kann man es gut oder schlecht finden, aber genau, ich könnte ja auch Mitglied werden. Dann sollte man aber vielleicht andere Beschlüsse hier fassen. Genau.
Ja.
Also meine Vorschläge wären ein ganzes Maßnahmenpaket. Erstmal, wenn ich mir einig bin, dass ich das ein Stück weit ein Sozialsystem ist.
Mhm.
Andere Länder haben es auch. Führen wir halt eine Mindestrente ein.
Ja.
So, die Mindestrente, die ist dann knapp über Sozialhilfeniveau, sodass die Sozialämter plötzlich x-tausend Stellen frei haben, weil sie für Rentner keine Sozialhilfe mehr bearbeiten müssen.
Ja.
Da sparen wir schon mal Lohnkosten. Das ist natürlich wieder blöd in einem System, wo dann Stellen abgeschafft werden. Jetzt hoffe ich, mein Laptop hält durch mit meinen Stichpunkten. Ich habe nur 4% Akku hier. Aber zur Not ziehe ich mir aus dem Kopf raus. Genau, also die Mindestrente wäre so ein Punkt, einfach weil sehe ich genauso, wenn ich dort eingezahlt habe und ein gewisses Alter habe und quasi das Land mit aufgebaut habe, wie man so schön sagt, dann sollte ich dann auch als Rentner nicht bedürftig dann zum Sozialamt gehen müssen. Am Ende steht mir dann eh Sozialhilfe zu und dann kann ich auch diesen ganzen Prozess verschlanken, indem ich sage, okay, ich zahle ihm eine Mindestrente aus und jeder kann davon einigermaßen leben. So. Renteneintrittsalter würde ich via Automatismus an die Lebenserwartung knüpfen.
Mhm.
So. Kann man ja dann trotzdem mit irgendwelchen, wenn du so und so viele Jahre eingezahlt hast, kannst du dann früher in Rente gehen, weil man muss ja irgendwie es schaffen, dass quasi diese Berufe, die man eben nicht ewig lange ausüben kann, Dachdecker oder sowas, dass die nicht bis 70 arbeiten müssen. Aber wenn ich im Büro sitze, kann ich ja vielleicht doch ein bisschen länger arbeiten.
Beziehungsweise kann man während der Erwerbstätigkeitsphase auch gezielt da rein investieren, dass eben Leute, die einen hohen körperlichen Verschleiß haben, rechtzeitig umgeschult werden und dann auch was machen, was ihnen vielleicht Spaß macht, aber was weniger körperlich anstrengend ist.
Ja. Also wichtig ist mir hier, dass bei den ganzen Punkten natürlich Ausdifferenzierungen dann noch getroffen werden müssen.
Ja.
Also wie gehe ich zum Beispiel mit solchen, einfach mit Menschen um, haben wir ja auch, wer körperlich gearbeitet hat, der sagt mir, hey, meine Knochen machen es nicht mehr mit.
Ja.
So, und da muss es Lösungen geben. So. Aber im Prinzip brauchst du einen Automatismus und eben Renteneintrittsalter und Lebenserwartung miteinander zu verknüpfen. Es heißt immer, wer sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, muss dann auch eine faire Rente kriegen. Aber zur Wahrheit gehört eben dazu, dass heute 40 Jahre Rentenzahlung nicht mehr das ganze Leben sind. Ist nicht mal das halbe Leben. So. Und wenn ich einfach länger lebe, dann ist mein Leben länger. Und wenn ich dann mein ganzes Leben gearbeitet haben soll, dann muss ich auch länger eingezahlt haben.
So. Ja, und man hat dann, wenn das ein Automatismus ist, hat man dann auch nicht das Problem, dass jedes Mal wieder darüber verhandelt werden muss im Bundestag oder dass es dann eben wieder Bestandteil von Wahlen wird und Wahlplakaten.
Wir haben das ja sogar schon ein Stück weit bei den Rentenerhöhungen. Da gibt es diesen Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenanpassungsformel, der quasi Beitragszahler und Leistungsempfänger ins Verhältnis setzt und eben dafür sorgt, wenn dieses Verhältnis sich zum Schlechten entwickelt hinsichtlich, wir haben weniger Beitragszahler, mehr Rentenempfänger, dann wird eben der Rentenanstieg gebremst. Und sowas haben wir ein Stück weit schon, wird jetzt aber durch das Rentenpaket jetzt ein Stück weit ausgehebelt aus meiner Sicht. Genau. Da werden jetzt die Beiträge quasi massiv steigen oder ein ganzes gutes Stück steigen. Was ich eine sehr, sehr sinnvolle Lösung fände, wenn der zweite Rentenpunkt, man kann ja pro Jahr maximal 2 Rentenpunkte erwerben, wenn man das Durchschnittseinkommen hat, kriegt man genau 1 Rentenpunkt. Und man kann ja am Anfang diesen Punkten mehr Wert zumessen und bei höherem Einkommen, wenn ich noch mehr Punkte sammle, dann den Rentenpunkten immer weniger Wert beimessen.
Ja.
So, dann hätte man Geringverdiener oder Niedrigverdiener, würden mehr Rente gemessen an den eingezahlten Beiträgen bekommen und Gutverdiener eben weniger. Und da würde man eben diesem sozialen Prinzip so ein Stück weit gerecht werden.
Ja.
Aber das fände ich eine sehr, sehr sinnvolle Lösung, weil wir haben ja gleichzeitig, kann man jetzt sagen, es ist unfair, aber wir haben ja gleichzeitig auch den Faktor, dass Gutverdiener länger leben als Nicht-Gutverdiener, kann man jede Statistik reinschauen.
Ja.
Das heißt, die lange einzahlen, körperlich arbeiten, verdienen im Schnitt weniger, zahlen aber trotzdem ein und kriegen dann aber kürzer Rente. Das heißt, die sind eigentlich bestraft vom System, weil sie länger einzahlen, aber weniger lange leben und weniger lange Rente bekommen. Und dem könnte man eben durch so einen Punkt, könnte man das Ganze fairer gestalten, aus meiner Sicht. Deswegen ist das was, worüber man nachdenken sollte. Der nächste Punkt wäre die Sonderbehandlung von Beamten, Ärzten, Landwirten und Ähnliches beenden.
Ja.
Ich meine, kann ja stattfinden, aber die Systeme sind ja auch teilweise so klein, muss man fragen, sind die stabil? Und das andere ist, dass, warum sollte ich da viele Systeme parallel, das ist auch vielleicht nicht ganz so gut für eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz. Und gerade das Thema Beamte kriegen halt überdurchschnittlich hohe Pensionen. Das ist halt einfach eine Belastung für einen Staatshaushalt. Und die Systeme sollen so ein bisschen ineinander geführt werden, muss natürlich Übergangsphasen geben, etc. Ja. pp. Nächster Punkt wäre, und da greife ich mich dann selber an als Selbstständiger, alle Erwerbstätigen sollten einzahlen, aus meiner Sicht auch Selbstständige. Bin ich aber nur dafür, wenn dieser Übergang sinnvoll gehandhabt wird, weil was ich nicht will, ist, dass ich jetzt einzahle und damit die heutigen Rentner finanziert werden.
Ja.
So, warum? Die Selbstständigen von früher kriegen ja auch keine Rente. Das Einzige, was da mit dem Schritt erreicht wird, ist, dass die Einnahmen erhöht werden, Ausgaben bleiben gleich und Problem gelöst, indem ich jetzt einfach die Selbstständigen reingenommen habe.
Naja gut, aber wenn man im gleichen Zug sagt, es gibt dann auch ab sofort die Mindestrente, dann wäre das ja kein Problem.
Genau, wenn es die Mindestrente für alle. Weil die gilt ja
dann auch für die Selbstständigen.
Genau, wenn es die Mindestrente für alle gäbe.
Genau.
So. Aber die haben ja nie eingezahlt. Meistens ist ja dann Voraussetzung, dass du zumindest mal einen Monat eingezahlt haben musst oder sonst irgendwas.
Ja, das muss man dann natürlich regeln, dass die auch Anspruch auf die Mindestrente haben.
Ich hätte es anders gemacht. Aber bin dafür alle Vorschläge natürlich offen. Darüber habe ich nicht nachgedacht, dass man ja auch dann den Selbstständigen, die jetzt keine Rente kriegen, dann eine geben könnte. Was ich machen würde, wäre tatsächlich die Geschichten, die jetzt zum ersten Mal einzahlen, das würde ich nehmen, um das Generationskapital aufzubauen. Das heißt, wenn jetzt quasi eine ganze Kohorte Selbstständige, ich sage mal Selbstständige bis zum Alter von 35 oder 40, müssen dann alle Pflichtmitglied werden, die Älteren nicht, weil die nicht genug Zeit haben, Beiträge zu zahlen, kann man auch diskutieren, ob man es anders macht. Aber es wird ja ganze Kohorten gehen, die erstmals einzahlen. Und das könnte ich dann nehmen, um quasi das Generationskapital aufzubauen. Und das wird dann das erste Mal angetastet, wenn eben die ersten Kohorten dann auch in Rente gehen. Und da hätte ich einen Riesentopf, der dann plötzlich entsteht. Und hätte das ganze Problem oder hätte es auf einen viel, viel breiteren Fuß gestellt, das Thema Aktienrente, als ich es gemacht hätte, so wie es jetzt beschlossen ist. Und plötzlich hätten alle Selbstständige dann auch Zugang zu einer Rente.
Ja.
Haben sie auch so, aber das macht ja, machen die wenigsten. Was man dann aber, und das ist so ein bisschen immer das Problem dann, viele Selbstständige verdienen ja einfach wenig. So, und wenn du denen jetzt sagst, okay, zahlt mal 20% in die Rente ein, verdienen die nochmal 20% weniger. Und dann wird es interessant, weil dann wird man merken, dass, und das sehen wir auch in der Beratung, oder das sehen wir einfach, dass viele Einkommen von Selbstständigen reichen eben gerade so, um den Alltag zu bewältigen. Und dann, wenn es in Ruhestand geht, geht es halt direkt in die Altersarmut.
Ich meine auch in irgendeinem der Rentensysteme gelesen zu haben, dass dort, wenn Selbstständige einzahlen, dass in dem einen Land, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, die Selbstständigen aber einen geringeren Beitragssatz haben. Das heißt, es gibt einen bestimmten Beitragssatz von 20%, Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden paritätisch beteiligt und Selbstständige zahlen dann beispielsweise nur 12% ein.
Ja, gibt es ja auch heute schon in Deutschland, du kannst zwischen, am Anfang gibt es so eine Zeit, da musst du noch gar nicht einzahlen, du hast 5 Jahre Zeit, um dich zu entscheiden, in die gesetzliche Rente reinzukommen oder nicht, du kannst einen halben oder vollen Regelsatz zahlen oder einen einkommensgerechten Beitrag zahlen, also gibt es Möglichkeiten, aber dann kriegst du halt auch weniger Rentenanspruch. Genau, also da gibt es sicherlich Lösungen, gerade Gründungsphase sollte vielleicht trotzdem irgendwie 2-3 Jahre Ausnahmeregelung geben, dass du da nicht einzahlen musst. Grundsätzlich wird es aber dazu führen, dass nach dieser Gründungszeit, wenn man dann eben noch 20% abführt und merkt, es reicht nicht zum Leben, muss man halt so ehrlich sein und sagen, hey, mein Geschäftsmodell funktioniert nicht. Das mache ich eigentlich auf, was ich hier mache mit meiner Selbstständigkeit, mache ich auf Kosten der Rente in der Zukunft. Die Frage ist, was ist dann die Folge für die Gesellschaft? Findet ihr was anderes oder?
Na gut, aber das hast du ja bei den Minijobs aktuell auch. Das genau. Bist ja nur, wenn das explizit ankreuzt, zahlst du ja in die Rente ein. Ansonsten ist es ja erstmal ein Automatismus, dass du nicht einzahlst. Ja.
Aber das würde zum Beispiel, was passiert mit den Selbstständigen dann, die keine Rente haben? Die fallen später in Sozialhilfe.
Ja.
So, was brauche ich dafür? Jemanden, der die Sozialhilfe bearbeitet. Ich brauche eine Sachbearbeiterstelle. Aber wenn er dann schon mal ein paar Beiträge zumindest in Rente gezahlt hat und Anspruch auf die Mindestrente hat, fällt die Sozialhilfestelle weg und ich habe zumindest weniger Verwaltungsaufwand und das Ergebnis ist das Gleiche.
Ja.
Nur, dass der Mensch eben in der Würde gewahrt wird.
So. Ja.
Also das wären so meine grundlegenden Anreize, um dann mal ein paar Sachen mit ins Spiel zu bringen. Wenn nicht alle selber ausgedacht, gibt es ja genug Beispiele dafür, in anderen Ländern auch. Und das ist sicherlich, wenn man an solchen Maßnahmenpaketen anknüpft, ein weiterer Wurf, als wenn man das, wie jetzt beschlossen, so von allen so das Nötigste macht.
Ja.
Und dann eben nur die Beiträge nach oben treibt. Daneben, was mit dem Generationskapital, hätte ich auch andere Vorstellungen, als aktuell gemacht wird. Das eine wäre, kann das Generationskapital, muss man schauen, ob das praktisch umsetzbar ist, aus meiner Sicht. Wir haben ja riesige gesellschaftliche Aufgaben. Die Energienetze, die müssen sich, also da müssen Abermilliarden reinfließen, damit das alles funktioniert. Und da können wir zum Beispiel neben das Generationskapital, um einfach Infrastrukturprojekte hochzuziehen, muss man dann nur schauen, wie man langfristig da Einnahmen draus generiert, um das dann wieder für die Rente ummünzen zu können.
Und wir müssen natürlich schauen, dass das mit der Schuldenbremse kompatibel ist. Weil hier geht es ja explizit um das Rentensystem. Ob dann nicht da, wenn man mit irgendwelchen Darlehen arbeiten will.
Ja, wir arbeiten ja nicht mit Darlehen. Wir nehmen ja die Beiträge von Selbstständigen zum Beispiel, um das Generationskapital aufzubauen.
Ja, wenn du dann
das heißt, wir haben ja nicht 1 Cent Darlehen drin, weil alle, die jetzt zum ersten Mal einzahlen, die bauen das Generationskapital auf. Das sind rein eigenkapitalfinanzierte Infrastrukturprojekte.
Ja.
Ja. Also mit der Schuldenbremse müssten wir uns da nicht ins Gehege kommen. Und das Zweite wäre dann halt, kann man ja trotzdem einen zweiten Teil von mir aus Aktienanlage machen. Da ist aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Debatte wert, ob man als Staat anders anlegen sollte als Privatperson.
Mhm.
Als Staat kann man auch drüber nachdenken, aus meiner Sicht einen Teil bevorzugt zum Beispiel in deutsche Unternehmen zu stecken, um einfach auch dort, also ist es gewollt, dass irgendwelche arabischen Staatsfonds Mehrheiten haben bei deutschen Unternehmen, weiß ich nicht. Könnte man vielleicht ein Gegengewicht setzen und die deutsche Wirtschaft unterstützen, indem man auch gezielt einen Teil zumindest in die heimische Unternehmen steckt und den anderen Teil dann vielleicht global aufstellt. Mhm. Gibt es, glaube ich, auch, hatten wir auch ein Beispiel, wo ein Teil in die heimische Wirtschaft fließt. Ich weiß nicht, welches Land das war. War es Norwegen?
War das in Norwegen? Ich glaube, ja. Der schwedische orientiert sich ja eher am MSCI World. Ja.
Und der norwegische hat, glaube ich, einen Teil global und einen Teil, genau. Also das ist eine gesellschaftliche Debatte wert aus meiner Sicht.
Definitiv.
Und warum nicht das Generationskapital nutzen und wirklich eine Infrastruktur aufbauen, wovon die nächste Generation und diese Generation, die Folgegeneration tatsächlich was hat.
Ja.
dann wäre es wirklich wertvolles Generationskapital. Im Idealfall stärkt das die Wirtschaft und wir haben mehr Löhne, mehr Beitragszahlungen. Also das wäre Win, Win, Win. So, gerne, also ja, ist sicherlich nicht alles, also ist jetzt erstmal in den grob gedacht. Gefallen mir aber logischerweise meine eigenen Vorschläge viele besser als.
Gefallen mir auf den ersten Blick auch viel besser.
Ja. Das Problem ist halt, dass so dieses grundsätzliche Denken aus meiner Sicht so ein bisschen bup, hinten runterfällt. Man guckt, okay, welche Wähler will man befriedigen, die Renten sollen, es gibt viele Alte, dann halte ich eben die Leistung konstant und belaste all die Beitragszahler, davon gibt es weniger junge Menschen, die mich nicht wählen können.
Na, liegt halt auch daran, dass alle immer nur diesen 4-Jahres-Zeithorizont haben.
Ja.
Es geht immer nur darum, in 4 Jahren wieder gewählt zu werden und nicht darum, mal wirklich langfristig zu gucken, was brauchen wir eigentlich.
Das ist ja auch wahrscheinlich ein Grund dafür, dass wir Selbstständige so unangetastet bleiben. Weil wenn man jetzt einfach sagt, hey, ihr zahlt jetzt in die Rente ein und plötzlich zahlt ihr 20% Beiträge, weiß nicht, ob das bei jedem so gut ankommt. Und dann ist die Wählerstimme vielleicht weg. Langfristig ist es auch tatsächlich sinnvoll, weil viele Selbstständige fallen halt einfach in die Sozialhilfe rein später.
Ja.
So. Und auch viele Selbstständige, die gut verdienen, machen sich halt relativ spät erst Gedanken darüber, mal wirklich Geld wegzulegen. Gibt auch viele positive Beispiele, aber so eine erwerbstätigen Versicherung wäre aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Aber was ich nicht will, ist, dass meine Beiträge genommen werden, um einfach irgendwelche Lücken, die heute entstehen, gedeckt werden. Da bin ich der Erste, der schreiend im Kreis läuft. Weil wenn, dann soll das nachhaltig in eine Lösung beitragen, genau, und nicht irgendwie kurzfristig irgendwelche Lücken stopfen, weil wir haben ja nichts gekonnt für die Finanzierung, wenn wir jetzt einzahlen und einfach die Selbstständigen später auch als Leistungsempfänger eintreten, ohne dass da was vorher zurückgelegt wurde, weil dann stehen wir vor demselben Problem wieder ein paar Generationen später, weil dann zahle ich jetzt ein, nehme später Leistungsanspruch und ist ein Nullsummenspiel im Idealfall, aber in der Realität wird es wahrscheinlich eher so sein, dass ich mehr belaste als vorne dann nachkommt, weil ich nur einen Sohn habe, aktuell. Vielleicht im besten Fall dann noch ein zweites Kind kriege, aber nicht dazu beitrage, dass das Ganze hochgeht. Jetzt können wir noch neben diesen allgemeinen Faktoren aus meiner Sicht auch gesellschaftspolitisches Thema. Mhm. Zuwanderung.
Yep.
So, laut Wahlkarte gibt es ein großes Problem, was die Zuwanderung angeht. Tatsächlich ist es aber so, unsere Bevölkerung schrumpft. Wir haben immer mehr Alte. Vielleicht können wir uns ganz glücklich schätzen, wenn hier jemand herkommt und arbeiten möchte.
Ja.
Könnte vielleicht auch ein Teil der Lösung sein. Nur mal so. Genau.
Beziehungsweise, wir sind ja aktuell 84 Millionen, also mehr als noch vor 1-2 Jahren.
Ja.
Also es kommen ja Leute nach, da ist ja eigentlich viel Potenzial, potenzielle Beitragszahler.
Ja.
Wir müssen das Potenzial ja nur anzapfen.
Brauchen halt eine vernünftige Integrationspolitik.
Ja.
Die dürfen nicht erstmal 2 Jahre in irgendwelchen Lagern stecken und dann wundere ich mich, warum die nicht integriert sind.
Ja.
Also da könnte man sicherlich viel, viel mehr tun, um Menschen hier willkommen zu heißen und sagen, hey, ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, das Land mitzugestalten und nicht, ihr seid hier irgendwie, wir halten euch hier aus und bitte seid dafür dankbar und bla bla. Nee, wenn ich irgendwo bin, will ich einen Beitrag leisten und auch die Möglichkeit haben, einen Beitrag zu leisten. Und davon würde ich erstmal ausgehen. So, und da darf auch gerne mehr getan werden. Genau. Gehört aber auch eine gesellschaftliche Grundstimmung dazu. Und das ist das, was wir in der Beratung wahrnehmen. Will hier nicht zu politisch werden. Aber tatsächlich die Ersten, die gehen, sind die schlauen Einwanderer. Weil das ist das, was ich wahrnehme. Wir haben ja auch ausländische oder heimische, also für mich ist es kein Ausländer, für mich, aber jemand, der aus einem anderen Land hierher kommt. Und die nehmen das wahr. Also wenn da, die nehmen das wahr, dass hier bei uns im Osten viel AfD gewählt wird und dass da irgendwas von Remigrieren gesprochen wird und so weiter und so fort. Und die haben das Gefühl, hey, ich weiß nicht, ob ich hier noch 10 Jahre wohnen kann und möchte. Und das sind Leistungsträger, wirkliche Leistungsträger, Ärztinnen. Die sind dann weg.
Ja.
Da gibt es keinen, der dich im Herzen operiert oder ja, gibt es da nicht mehr. So. Und wer bleibt übrig? Das sind die dann halt wirklich, wo du halt wirklich sagst, okay, in Anführungsstrichen ist Belastung für das Sozialsystem.
Ja, wir sind dann eben auch Personen, die gar nicht die finanziellen Mittel haben, um sich irgendwo anders noch eine Existenz aufzubauen. Genau. Also die sind ja gefangen sozusagen.
Ja, also das gehört für mich dann im ganzen Diskussion mit dazu, wirklich eine sinnvolle gesellschaftliche Politik.
Ja.
So, hast du noch was?
Nö, eigentlich nicht. Also habe ja auch mal fantasiert, was man so alles mit 200 Milliarden Euro machen kann.
Ja.
Und da ist mir auf jeden Fall auch einiges eingefallen, was jetzt nicht direkt mit dem Rentensystem zu tun hat.
Ja.
Also schon Thema Schulen, mehr Schulen bauen, Betreuungsschlüssel verbessern,
ja,
mehr Sonderpädagogen an die Schulen. Das wäre ja schon eine Sache, würde man, glaube ich, auch den Beruf des Lehrers, der Lehrerin wieder attraktiver gestalten und dann …
Ohne, dass ich die gleich verbeamten muss.
Genau, und dann wollen, Verbeamtung wollen wir eher abschaffen.
Genau, ich sage ohne, attraktiver gestalten, ohne, dass ich mit einer Verbeamtung winken muss, damit sich jemand dafür entscheidet, die Kinder zu unterrichten.
Genau, und dann ist auch die, zieht die Nachfrage dann bestimmt auch wieder an, vermute ich. Das wäre so, glaube ich, das war das Erste, was mir jetzt eingefallen ist. Ja. Weiß nicht, wie weit man da mit 200 Milliarden kommt, aber ich glaube, für mal, weiß nicht, die ein oder andere neue Schule in bestimmten Brennpunkten und kleinere Klassen.
Das, was ich schon sehe, ist halt, dass du dieses Kapital, von dem wir hier sprechen, schon zielgerichtet quasi auch diese Infrastrukturprojekte so einsetzen musst, dass du schon der Rente zuordnen kannst. Also gerne so eine Stiftung, die dann halt aber Kapital verwaltet und einen Teil halt hier direkt in Deutschland in die Infrastruktur steckt. Dass wir mehr in die Bildung stecken müssen, ohne Frage, aber also die Frage ist, ob wir in dem Kontext mit der Rente, ob das Geld dort reingesteckt werden kann, weil da kann ich ja nicht keine Zahlungsströme gegenlegen. So.
Ja.
Das würde ich unter allgemeine Gesellschaftspolitik verbuchen. Thema wie Zuwanderung, Bildung. Das ist einfach das, was für die Zukunft eben die Grundlage für alles ist.
Ja.
So. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Rentenpaket 2 aus unserer Sicht, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, ist jetzt nicht der große Wurf.
Ja.
Ist eher ein kleiner Wurf und vielleicht sogar ein Wurf, der nach hinten losgeht.
Mhm.
Also wir haben halt das Problem aus meiner Sicht, dass nicht nur die Renten steigen, wenn wir das so angehen wie bisher, also die Rentenbeiträge, nicht die Renten, sondern wir werden auch in der Krankenkasse werden steigende Beiträge auf uns zukommen. Auch dort haben wir das Umlageverfahren. Das bedeutet, insgesamt werden wir mindestens 7% mehr Sozialbeiträge wahrscheinlich haben über die nächsten Jahrzehnte. Und das bedeutet, dass eben weniger vom Lohn auf dem Konto ankommt.
Und es sind halt auch höhere Kosten für die Arbeitgeber.
Genau, es ist für die gesamte Gesellschaft höhere Kosten.
Ja, ist dann die Frage, ob sich eben die höheren Kosten dann auch in höhere Preise wieder niederschlagen.
Die ich dann von meinen Renten bedienen muss.
Genau, beziehungsweise von meinem geringeren Einkommen als Arbeitnehmerin.
Ja.
Ja, genau.
Viel zu bedenken, es gibt. Damit sind wir am Ende angekommen. Wir sind gespannt, ob das so, wie es ist, beschlossen wird oder ob nochmal Anpassungen kommen. Ich würde mir Anpassungen wünschen, aber egal, was angepasst wird, ich bin mir sehr, sehr sicher, es wird nichts grundlegend ändern, in der Hinblick, dass wir wirklich eine grundlegende Reform des Ganzen bekommen. Also aus unserer Sicht abschließend, es müsste mal wirklich neu gedacht werden.
Ja.
Und nicht alt gedacht werden oder irgendwas, eine kleine Schraube drehen. Das von uns. Wir haben uns gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.